Lieben, wir wollen heute miteinander das dritte Kapitel des Kolosserbriefes betrachten. Dieses Kapitel ist im Grunde sehr interessant und herausfordernd für uns, gerade wenn wir uns mit der Nachfolge als Jünger des Herrn Jesus Christus beschäftigen. Es ist auch deshalb so interessant, weil es beginnt dort, wo auch wir eigentlich beginnen sollten, bei dem erhöhten Herrn Jesus Christus im Himmel. Und es endet dort, wo unser tägliches Bewährungsfeld ist, nämlich in den kleinsten Fragen des alltäglichen Umgangs miteinander. Wir haben also zuerst hier die Beziehung des Gläubigen zu dem Herrn Jesus Christus, der im Himmel ist, und dann die Beziehung der Gläubigen untereinander und dann die Beziehungen der Gläubigen im Alltag mit denen sie zusammengestellt sind. Wir wollen Abschnitt für Abschnitt versuchen, durch dieses dritte Kapitel durchzukommen und fangen an mit dem ersten Abschnitt, Kapitel 3, Vers 1 bis 4. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Ja, heute Morgen haben wir uns noch einmal erinnert an das Fundament jedes Lebens eines gläubigen Christen. Und das ist, dass der Herr Jesus Christus für unsere Schuld und Sünde gestorben ist am Kreuz auf Golgatha. Dass er, der heilige, unschuldige Sohn Gottes, unsere Schuld auf sich genommen hat, dass er das Zorngericht Gottes, das wir verdient hatten, getragen hat, dass er unser Stellvertreter war. Christus starb für mich. Das ist die Grundwahrheit, die uns frei macht, die Grundwahrheit des Evangeliums. Übrigens eine Grundwahrheit, über die wir nie hinauskommen dürfen und sollen. Es gibt manche schwärmerisch veranlagte Christen, die sagen, naja, das sind die Anfangsgründe, die können wir dann irgendwann hinter uns lassen. Aber schon das Brotbrechen lehrt uns, dass wir von diesem Fundament, Christus starb für uns bis an unser Lebensende, uns nähren und dass das uns trägt und dass das überaus wichtig ist für uns. Darin allein kann auch die Seele des Menschen zur Ruhe kommen, wenn er weiß, ich brauche nichts für meine Rettung, für mein Heil zu tun. Der Herr Jesus Christus hat alles für mich vollbracht. Er, der vollkommene Heilige, ist mein Garant. Wenn ich selber vor Gott bestehen müsste mit meiner eigenen Kraft, mit meinen eigenen Werken, dann müsste ich nicht nur unsicher sein und Angst haben, sondern ich müsste verzweifeln und verzagen, wenn ich mich genug kenne, denn aus mir kommt nichts Gutes. Deswegen das Fundament, Christus starb für mich. Aber hier erinnert uns der Apostel Paulus an eine andere Tatsache, die auch sehr, sehr wichtig für unser Leben als Gläubige ist. Und das ist, wir sind gestorben mit Christus und auferweckt mit Christus. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns bekehrt haben und gläubig wurden an den Herrn Jesus Christus, sind wir in eine enge Gemeinschaft mit ihm hineinversetzt worden. Das können wir gar nicht machen. Das hat Gott getan. Wir lesen ja im ersten Korintherbrief am Anfang diese wunderbare Tatsache. 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Gemeinschaft, das bedeutet nicht etwa nur, dass man miteinander redet, dass man Austausch hat im Gebet, sondern Gemeinschaft bedeutet auch Gütergemeinschaft. Das bedeutet, das, was dem Herrn Jesus Christus gehört, das gehört auch uns. Wir haben Anteil an dem Herrn Jesus Christus. Wir haben Anteil an seiner Gerechtigkeit. Das ist ja unser Trost, dass wir sagen dürfen, nicht mehr unsere eigene Gerechtigkeit zählt vor Gott, sondern wenn wir dem Herrn Jesus angehören, dann ist Christus selbst unsere Gerechtigkeit. Nicht unsere eigene Heiligung zählt vor Gott. Wir sind berufen, der Heiligung nachzujagen. Aber wenn das uns vor Gott in die rechte Stellung brächte, dass wir uns heiligen, dann wären wir verlorene Leute. Denn alle unsere Heiligung ist immer unvollkommen. Aber die Bibel sagt uns, Christus ist unsere Heiligung. Das lesen wir im Vers 31 im selben Kapitel. Und da lesen wir auch, wer uns da hineingebracht hat. Vers 30 und 31, 1. Korinther 1, da heißt es, durch ihn, nämlich durch den lebendigen Gott, seid ihr in Christus. Das ist so ein Schlüsselbegriff bei Paulus. Auch im Kolosserbrief kommt er sehr oft vor. In Christus, das bedeutet, wir sind hineinversetzt in den unsichtbaren, verherrlichten Herrn. Wir haben Gemeinschaft mit ihm, wir gehören ihm an. Und das hat Gott getan, das haben nicht wir getan. Wir haben uns bekehrt, sind gläubig geworden, so viele wir dem Herrn Jesus gehören. Aber Gott hat die Wiedergeburt bewirkt und Gott hat auch bewirkt, dass wir hineingetauft werden in Christus, dass wir in diese Gemeinschaft mit dem erhöhten Christus hineinkommen. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Das ist das, was uns frei und froh macht, dass wir sagen dürfen, der Herr Jesus ist für uns alles. Wir haben nichts in uns selbst, aber der Herr ist unsere Stärke, unsere Kraft, unsere Zuversicht, unsere Geborgenheit, unsere Gerechtigkeit. Er ist es alles. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Ja, dann gibt es auch nichts mehr, worüber ich mich rühmen kann. Ja? Ich kann mich nicht meiner eigenen Gebete, meiner Frömmigkeit rühmen, meiner Gerechtigkeit, wie viel Liebe ich hätte und praktizieren würde. Das alles ist nichtig und taugt nicht vor Gott, sondern ich kann mich nur des Herrn Jesus rühmen. Und dann wird das Herz froh und frei. Und dann wird auch der Glaube fest, wenn wir nämlich die Gnade begreifen, dass Gott in Christus alles für uns gemacht hat. Dadurch wird das Herz fest, lesen wir in Hebräer 13. Ja, also das ist diese Seite, Gott hat uns in Christus hineinversetzt. Er hat uns Anteil gegeben an dem Leben des Herrn Jesus, aber auch an seinem Sterben. Das ist etwas, das hier nur angedeutet wird. Paulus gebraucht eigentlich fast ein ganzes Kapitel im Römerbrief, um das uns ausführlich zu lehren. Ich kann euch nur sehr ans Herz legen, euch immer wieder mit dem Römer 6 zu beschäftigen. Das ist ein Schlüsselkapitel. Und dort lesen wir etwas, was diese Gemeinschaft eigentlich bedeutet. Und darauf spielt Paulus im Kolosserbrief an. Deswegen wollen wir das einfach noch einmal im Römerbrief nachlesen. Römer 6, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Hier steht ein griechisches Wort, das kann also in hinein bedeuten oder auch auf. Hier ist es gedeutet für die Taufe mit dem Heiligen Geist, dass wir nämlich durch geistlicherweise mit in Christus in diese Gemeinschaft hineingebracht worden sind durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und dann sind wir mit ihm begraben worden, da lesen wir in Vers 4, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Vers 8, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und Vers 11, ganz wichtig, also auch ihr haltet euch selbst dafür oder rechnet damit, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist eigentlich der Hintergrund für Kolosser 3. Paulus zeigt uns hier, in dem Moment, wo du dich bekehrt hast und den Heiligen Geist empfangen hast als Gläubiger, hat Gott durch seinen Geist etwas getan. Er hat dich nämlich eins gemacht mit dem Kreuzestod Jesu Christi. Das heißt, nicht nur starb der Herr Jesus für dich, sondern du bist mit ihm gestorben. Du warst ja der Sünder, dem eigentlich das Gericht Gottes gegolten hat. Dort am Kreuz auf Golgatha. Der Herr Jesus war ja unschuldig, er starb nur als unser Stellvertreter. Wir sind dort mit hingerichtet worden, was unseren alten, sündigen Adam betrifft. Er ist sozusagen am Kreuz mitgekreuzigt worden und damit ist der Leib der Sünde geistlicherweise außer Wirksamkeit gesetzt bei einem Gläubigen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht mehr sündigen können. Wir haben das Fleisch noch an uns, aber es bedeutet, dass wir von der Stellung vor Gott her keine Sünder mehr sind, sondern Gerechte. Und es bedeutet, dass wir Anteil haben an dem Kreuzestod Jesu Christi. Sein Tod ist auch unser Tod. Wir sind dem Sündenleben geistlicherweise gestorben. Nur wenn wir uns jetzt anschauen und in uns reinfühlen und fühlen, ja, fühle ich mich jetzt sündlos und bin ich da gestorben, dann muss ich sagen, nein, da ist ja noch jede Menge Begierde und Sündiges an mir. Und es stimmt ja auch. Aber es kommt darauf an, Vers 11, dass wir damit rechnen im Glauben, dass wir der Sünde gestorben sind, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde, ja, dass dieser Kreuzestod also wirksam ist, um die sündigen Begierden in unserem Leben zu töten und aus dem Weg zu räumen. Das geschieht nie perfekt, ja. Es gibt ja Irrlehrer, die lehren, es gibt eine einmalige, totale Heiligung. Das ist ein Erlebnis, ein schwärmerisches, und dann hat man ein reines Herz und sündigt nie wieder. Das stimmt einfach nicht. Ja? Die Bibel zeigt, solange wir diesen Leib der Sünde an uns haben, das Fleisch an uns haben, sind wir immer wieder geneigt zu sündigen. Aber wir sind nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Die Herrschaft der Sünde ist gebrochen durch den Sieg Jesu Christi in unserem Leben. Und das bedeutet, wenn ich im Glauben damit rechne, dass ich zum Beispiel meiner Habgier, meiner Rebellion, meinen sündigen, bösen Begierden gestorben bin, dann wirkt die Kraft Gottes in mir, dass ich tatsächlich das überwinden und ablegen kann. Ja, in dem Moment, wo ich auf mich selber schaue und meinem Fleisch folge statt Christus, ist das alles wieder da. Das ist ja die Erfahrung, die Jungbekehrte oft machen, die sie auch oft erschüttert. Ja, in dem Moment, wo wir fleischlich leben, außerhalb der Gemeinschaft mit dem Herrn, sind die Sachen alle wieder da, die unser altes Leben geprägt haben. Ja? Aber in dem Moment, wo ich in der Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn Jesus Christus lebe und mit der Wirksamkeit seines Kreuzestodes und seiner Auferstehung in meinem Leben rechne, habe ich Sieg. Es kostet manchmal Kampf, aber ich habe Sieg. Ja? Ich darf lernen, ein Überwinder zu sein. Warum? Weil ich nicht nur mitgekreuzigt bin, weil nicht nur der Tod Jesu Christi auch der Tod meiner sündigen Begierden ist, sondern ich habe auch Teil an dem Auferstehungsleben des Herrn Jesus. Mit auferweckt mit Christus, das ist ja der Anfang unseres Kapitels 3. Ja? Das bedeutet, dort wo der Herr Jesus Sieg bekommen hat über Tod, Sünde, Hölle, Welt, den Teufel selber, dort habe ich als gläubiger Christ Sieg in dem Herrn Jesus, weil ich teilhabe an seinem Auferstehungsleben. Dieses Auferstehungsleben hat den Tod überwunden. Es hat die Macht der Welt überwunden. Es hat die Sünde überwunden. Und ich darf im Glauben wissen, ich bin mit auferweckt mit Christus. Im Epheserbrief lesen wir sogar, ich bin auch noch versetzt in die Himmelswelt mit Christus. Ja? Das heißt, während ich hier noch auf der Erde bin, versucht, angefochten, in lauter Schwierigkeiten vielleicht stecke, ist mein innerstes Wesen eins mit dem Herrn Jesus im Himmel und dort besteht eine beständige Verbindung. Die besteht übrigens auch dann, wenn wir uns nicht danach fühlen. Ja? Dieses ganze Kapitel können wir nur verstehen, wenn wir lernen, im Glauben mit den geistlichen Realitäten Gottes zu rechnen, egal was wir fühlen. Das ist das Problem vieler Christen. Ja, sie sagen, ich fühle mich doch gar nicht auferweckt. Ja, du wirst dich nie auferweckt fühlen. Ja, da geht es auch gar nicht drum. Manchmal haben wir Zeiten, wo wir wirklich die Kraft Gottes in unserem Leben auch spüren und erfahren. Und das ist schön, aber das muss nicht so sein. Das ist nicht das Entscheidende. Ja? Entscheidend ist, dass wir im Glauben damit rechnen. Jawohl, ich bin mit Christus verbunden. Der Herr ist gegenwärtig, er wohnt in mir und ich bin mit ihm im Himmel. Mitten in den größten Schwierigkeiten auf der Erde. Ja? Und das will uns dieses dritte Kapitel des Kolosserbriefes lehren. Das sind geistliche Dinge. Wenn wir fleischlich leben, wenn wir noch trachten nach dem, was auf Erden ist, dann werden wir diese Dinge nicht verstehen. Ja? Wir sind trotzdem mit Christus gekreuzigt und auferweckt, aber wir erleben den Segen nicht, den das eigentlich mit sich bringen soll. Wir erleben die gute Frucht nicht in unserem Leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, dass wir uns daran erinnern, jawohl, von unserer Stellung vor Gott her Gott sieht uns als mit Christus gestorben und auferweckt. Lasst uns auch uns so sehen, damit rechnen und demgemäß auch leben. Das ist eigentlich die Botschaft dieses Kapitels. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Das ist das Problem, das oft den Sieg und die geistliche Kraft unseres Lebens mit dem Herrn blockiert, eine fleischliche, irdische Gesinnung. Ein Christ kann als Gotteskind, als ein Himmelsbürger von Gott geboren sein und kann trotzdem leben wie ein sündiger Erdenbürger. Fast so. Das ist traurig, aber die Bibel zeigt es uns. Ja? Und wenn wir gesinnt sind nach irdischen Dingen, nach dem, was hier auf der Erde ist, nach Erfolg, nach irgendwelchen schönen Gefühlen und irgendwelchen Beziehungen, die vielleicht gar nicht von Gott gewollt sind, wenn wir diesen Dingen nachjagen, Geld, Macht, solchen Dingen, dann wird unser Herz verhärtet und verblendet und wir sehen nicht mehr den Herrn Jesus Christus erhöht und verherrlicht zur Rechten Gottes. Wir rechnen nicht mehr mit dem, wir verlieren ein Stück unser Gespür für unsere Himmelsbürgerschaft und dann wird das Christenleben notvoll. Das soll nicht so sein. Gott möchte, dass wir ein erfülltes und freudiges und kraftvolles Leben als Christen führen. Aber in dem Moment, wo wir mit den irdischen Begierden rechnen und in dem irdischen Leben, werden wir unzufrieden, wir murren, wir bekommen Schwierigkeiten mit Gott und mit den anderen, wir kommen in Rebellion und Trotz und Unzufriedenheit hinein, ja. Aber das Problem ist einfach, dass unsere Gesinnung nicht stimmt. Nicht mit dem übereinstimmt, was Gott uns durch die Gnade als Christen geschenkt hat. Und das ist eigentlich dieser Ansatz, den Paulus hier hat. Rechnet doch damit, dass ihr mit Christus auferweckt seid. Ihr gehört zum Himmel, ihr gehört zu dem Herrn Jesus, ihr gehört nicht mehr hier auf dieser Erde. Und das ist etwas, das lesen wir im Galaterbrief etwas ausführlicher. Auch das sollten wir miteinander uns daran erinnern. Galater 5 lesen wir ja ab Vers 24. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Schaut, das ist natürlich wichtig, dass wir lernen, ich habe mit meinen sündigen Begierden nichts mehr zu tun. Ich habe ganz bewusst, bin mir der Tatsache bewusst, es ist geschehen bei der Wiedergeburt, mein Fleisch wurde gekreuzigt. Manche übersetzen das dann zum Teil auch im Kolosserbrief so, als müssten wir immer wieder neu das Fleisch kreuzigen. Das stimmt so nicht. Das ist geschehen bei der Wiedergeburt. Aber wir müssen es immer wieder im Glauben in Anspruch nehmen und das Fleisch in diesen Tod geben, in dem es eigentlich schon ist. Wir können auch dem Fleisch entsprechend leben und dann sündigen wir. Dann sind wir auf einem falschen Kurs in der Nachfolge. Also wichtig ist unsere Gesinnung, sucht das, was droben ist. Sucht den himmlischen Lohn. Der Herr Jesus hat einmal gesagt, ihr könnt nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Müsst euch entscheiden. Ist euch die Selbstverwirklichung hier in diesem Leben wichtig, dann habt ihr letztlich mit Gott gebrochen und seid Götzendiener. Es gibt auch Menschen, die dienen ihrem eigenen Ego als Götzen. Letzten Endes tut es jeder Sünder. Ja? Er betet sein eigenes Ego an und macht sich selber zu Gott und das ist die schlimmste Sünde. Knallharter Götzendienst. Also Christus hat uns herausgelöst aus diesen fleischlichen Begierden. Er hat uns frei gemacht und das andere, was wir in Galater 6 lesen, gehört auch dazu. Und das finden wir auch wieder in Kolosser 3 angedeutet. In Galater 6 sagt nämlich Paulus, was seine Stellung als Christ zur Welt ist. Vers 14, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Was heißt es? Ein Christ kann sagen, diese Welt ist für mich durch das Todesurteil, das der Herr Jesus Christus für all ihre Sünden empfangen hat, ist für mich gestorben. Das sagen wir ja manchmal, wenn wir einen Hass auf einen Menschen haben, dann sagen wir, der ist für mich gestorben. Das heißt, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Kein Kontakt mehr. Aus. Ja? Das sollen wir Menschen gegenüber nicht so machen. Aber der Welt gegenüber sollen wir das so machen, dass wir sagen, diese Welt ist für mich gestorben. Ja? Ich will nichts mehr von ihr. Sie hat mir nichts mehr zu sagen, nichts mehr zu bieten. Ich gehöre in den Himmel. Das sollte eigentlich unsere Gesinnung sein. Ja? Und dann umgekehrt sagt er auch, durch das Kreuz Jesu Christi bin ich der Welt gestorben. Wenn ihr euch mal überlegt, diese ganzen Verlockungen, die durch die Reklame, durch die Medien auf den Menschen eindringen, wo immer wieder diese Botschaft vermittelt wird, kaufe was, tu was, sündige hier, übertritt die Gebote, erfülle deine Begierden. Wenn ihr das einem Toten vorspielt, ja, was macht der? Der macht gar nichts, der reagiert nicht mehr, der kann das gar nicht mehr aufnehmen. Ja? Der ist tatsächlich tot, der kann nicht mehr sündigen. Ja? Und das ist eigentlich genau das, was die Bibel sagt. Rechnet im Glauben dafür, dass ihr der Sünde für tot seid. Römer 6, Vers 11. Rechnet im Glauben dafür, dass ihr der Welt für tot seid. Das heißt, sie hat euch nichts mehr zu sagen und zu bieten. So sollte es eigentlich sein. Und so kann es auch sein, wenn unser Herz wirklich mit dem Herrn Jesus und mit den himmlischen Dingen erfüllt ist. Erfüllt wäre, muss man fast sagen. Ja? Denn da müssen wir uns selber prüfen. Leider geben wir alle, denke ich, in unserem Herzen den irdischen Dingen viel zu viel Raum. Deswegen, was Paulus hier sagt, sucht das, was droben ist. Im nächsten Satz, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Dieses Wort trachtet heißt eigentlich, seid so gesinnt, denkt nach über das, was auf dem Himmel ist und nicht über das, was auf der Erde ist. Und dann eben trachtet danach, strebt danach. Und das ist eben der Punkt. Wollen wir Lohn im Himmel sammeln? So sagt es ja der Herr Jesus, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Die verrosten nicht, die werden bei der nächsten Inflation nicht weniger wert, aber unser Geld. Ja? Und letztlich geht es darum, glauben wir wirklich, dass diese Welt von Gottes Zorn gerichtet ist, dass sie dem Tod geweiht ist, dass sie aufgrund ihrer Sünden und Bosheiten eigentlich schon so gut wie tot ist. Dann werden wir diese Welt nicht lieb haben und nicht die Dinge dieser Welt begehren. Wenn wir umgekehrt sehen, was die himmlische Herrlichkeit bedeutet, der Lohn, den der Herr Jesus zu geben hat, dann wollen wir den Dreck gar nicht, den die Erde zu bieten hat. Ja? Das ist einfach auch nur unser Mangel an geistlicher Gesinnung und geistlicher Kraft, dass wir eigentlich diese himmlischen Dinge so wenig real vor Augen haben, so wenig in unserem Herzen tragen, dass wir so irdisch leben oft. Ja? Und da möchte der Apostel unseren Blick auf den Herrn Jesus im Himmel richten. Er hat überwunden, er hat die Welt besiegt durch sein Leiden und Sterben und er wird kommen, um diese verdorbene Welt zu richten. Und zwar mit Feuer, mit dem ganzen Zorn Gottes. Das ist eine Realität. Ja? Und wenn wir uns eins machen mit dieser Welt, dann sind wir auf der völlig falschen Schiene. Wir sollen uns eins machen mit dem Herrn Jesus, der im Himmel ist, und wissen, dort empfangen wir wirkliche Lebenserfüllung, wenn wir diese Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus pflegen, wenn wir nach dem trachten, was droben ist. Und diese himmlischen Dinge, das bedeutet letztlich, ja, dass wir Liebe üben, dass wir dem Herrn Jesus dienen, dass wir alles dran geben, damit der Herr Jesus zu seinem Ziel kommt, durch unser Leben hier auf der Erde und dass wir nicht nach eigensüchtigen menschlichen Dingen trachten. Ihr seid gestorben. Das ist natürlich so eine Sache. Ja. Ihr seid gestorben, sagt Paulus hier zu den Kolossern. Sie lesen das, ja, sie sind ja noch ganz lebendig. Wir sind auch lebendig, soweit wir hier sind. Ja. Und trotzdem sagt die Bibel auch jedem Einzelnen von uns, du bist gestorben mit Christus, gestorben der Sünde, gestorben der Welt, lebend für Gott, das ist eine Realität. Gott hat es gemacht. Er hat in der Wiedergeburt dir einen neuen Geist gegeben, den Geist Gottes. Christus wohnt in jedem wahren Gläubigen. Wir können diese Dinge fast ersticken und ignorieren. Dann sind wir erbärmliche Bettler. Dann sind wir ganz traurig dran. Oder wir können diese Reichtümer erkennen und darin leben. Und dann sind wir die frohesten Leute, auch wenn es uns vielleicht menschlich gesehen gar nicht so gut geht. Ja? Wenn wir vielleicht arbeitslos sind oder arm, Schwierigkeiten haben, krank sind. Ja? Das sind ja alles Dinge, ja, die Menschen sagen, Hauptsache gesund, Hauptsache reich, Hauptsache erfolgreich. Ja? Ja, das zählt für Christen nicht als Hauptsache, ja? Sondern entscheidend ist, haben wir die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus im Himmel, dann sind die Dinge hier auf der Erde zweitrangig. Sie treten zurück in unserem Leben. Ja, Paulus sagt uns im Vers 3 noch etwas mehr. Er sagt, euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Schaut, das ist eine ganz, ganz tiefe und kostbare Wahrheit. Ich denke immer wieder sehr gern über diese Verse nach. Es bedeutet, meine innerste Existenz, das, was wirklich mich ausmacht, das ist gar nicht mehr hier auf der Erde. Ja, wenn ich ein wiedergeborenes Kind Gottes bin, dann ist nicht nur mein Name im Himmel angeschrieben, sondern letztlich, die Bibel sagt auch solche Dinge wie, wir seid ein Geist mit Christus, ja? Das heißt also verbunden mit dem erhöhten Herrn. Und so ist also unser eigentliches Leben mit Christus in Gott verborgen. Es ist damit dem Zugriff des Teufels völlig entzogen. Das muss uns klar sein. Ja? Es ist in einer ewigen Geborgenheit und Sicherheit. Und auf der anderen Seite eben dieses Wissen, mein eigentliches Leben ist nicht hier auf der Erde. Wir leben für den Himmel. Wir sollten eigentlich auch ein Stück weit schon im Himmel leben. Ja? Dort haben wir ja Zutritt, das sagt uns der Hebräerbrief. Wir dürfen immer wieder im Geist in das himmlische Allerheiligste eintreten und dort mit dem lebendigen Gott Gemeinschaft haben. Haben wir heute Morgen hoffentlich alle bewusst getan. Ja? Das ist unser Vorrecht. Das dürfen wir aber auch alltäglich tun, wenn wir Gott suchen im Gebet, dann treten wir ins himmlische Heiligtum ein. Obwohl wir hier auf der Erde sind, vielleicht irgendwo in einer Hütte im Wald, egal. Ja? Wir sind im himmlischen Heiligtum. Und dort sollten wir auch innerlich leben. Und dann leben wir hier auf der Erde anders. Ja? Dann leben wir in wirklicher Heiligung, die kein Krampf ist, sondern eigentlich der Ausfluss dieses Christuslebens in uns. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das ist die Hoffnung, die die wahren Gläubigen haben. Die Menschen dieser Welt haben nur irdische Hoffnung. Die sagen, vielleicht werde ich mal ganz groß rauskommen, vielleicht bin ich mal ein Schlagersänger, vielleicht bin ich mal ein Fußballspieler und kann die Millionen scheffeln und ganz groß hier die Puppen tanzen lassen. Ja, das ist die Hoffnung dieser Welt und die ist erbärmlich, die ist nichtig, die wird sich vielleicht gar nicht erfüllen und wenn, dann wird sie irgendwann mal zu Schanden. Wenn man 80 ist, dann bringt es einem nicht mal sehr viel, Puppen tanzen zu lassen und Millionen zu haben. Und wenn es ans Sterben geht, und das kann ja sehr früh schon sein, dann bringt es uns gar nichts mehr. Also unsere Hoffnung ist eine zukünftige Hoffnung, eine himmlische Hoffnung. Wenn wir hier auf der Erde mit dem Herrn leben und ihm dienen, dann werden wir auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit, wenn er wiederkommt. Die Bibel sagt uns das im 1. Thessalonicher Brief, dass der Herr Jesus Christus wiederkommen wird mit denen, die mit ihm, im 2. Thessalonicher 1, mit denen, die ihm angehören. Vielleicht lesen wir das mal. Und das sollte uns erfüllen und sollte uns prägen. 2. Thessalonicher 1, Vers 10, da heißt es, an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Also er kommt, um die Welt zu richten, die Ungläubigen, die Ungehorsamen zu richten in flammendem Feuer. Vers 8, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Aber die, die dem Herrn Jesus angehören, die werden dann mit dieser Christusherrlichkeit angetan, mit ihm offenbar werden. Und die Menschen werden sagen, das waren die Leute, die wir verspottet haben, als die Dummies, als die Narren, als diese komischen religiösen Vögel. Und jetzt sehen wir, wer sie wirklich sind. Die Botschaft der Bibel war wahr. Und diese Leute, die für uns das Allerletzte waren, die sind jetzt Könige und Priester, angetan mit der Herrlichkeit des Christus. Dann wird der Glaube der Gläubigen offenbar werden, dass er keine Narrheit war, sondern wahre Weisheit und dass Gott treu ist. Jetzt noch sieht man das nicht unbedingt im Leben eines Gläubigen. Die Ungläubigen sehen es nicht. Der Gläubige erfährt die Treue Gottes schon jetzt, den Segen. Aber die Ungläubigen werden es einmal sehen, wenn wir in Herrlichkeit mit Christus offenbar werden. Und für uns ist der große Trost, dann ist auch der Moment gekommen, wo dieser Fleischesleib der Sünde von uns genommen sein wird. Dann sind wir wirklich sündlos vollkommen. Eine Sache, nach der sich jedes wahre Gotteskind sicherlich und hoffentlich sehnt. Ja? Dann werden wir ohne jede Sünde sein, wie er, gleichgestaltet seinem Leib der Herrlichkeit. Und dann werden wir auch ungetrübte und ewige Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus haben dürfen. Aber jetzt noch sind wir noch im Leib. Der Herr ist unsichtbar im Himmel. Wir leben in einer Glaubensbeziehung. Wir leben in einer Beziehung der Liebe und der Hoffnung zu dem unsichtbaren, verherrlichten Herrn. Und das sollte eigentlich das Wesentliche sein. Das, was uns trägt, auch im Alltag. Diese Beziehung zu dem erhöhten Herrn. Wenn wir jetzt auf den zweiten Abschnitt kommen, dann sagt Paulus im Grund nur, lebt doch dieser Tatsache entsprechend, die ich euch jetzt vor Augen geführt habe. Wir wollen das zusammengefasst einmal lesen. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. Ja, also nicht aus irgendeinem gesetzlichen Motiv sollen wir die Sünde ablegen und uns heiligen. Ja, das wird ja immer wieder unterstellt, wenn man von Heiligung predigt, ja, der ist gesetzlich. Aber das ist überhaupt nicht der Punkt. Gesetzlichkeit hieße, wenn du nicht das und das und das und das erfüllst, dann kommst du in die Hölle. Dann wirst du deswegen von Gott gerichtet. Das stimmt so nicht. Ja? Sondern die Bibel sagt, wer errettet ist durch den Glauben, der ist aus Gnade errettet. Aber die Bibel sagt auch, wenn du dem Herrn Jesus angehörst, wie wir es gesehen haben, dann lebe auch entsprechend. Das muss sichtbar werden. Diese Beziehung muss sich umsetzen in einem geistlichen Leben der Nachfolge. Und dazu gehört zwei Dinge. Dass wir nämlich etwas ablegen und ausziehen und in den Tod geben. Und das sind genau unsere sündigen Begierden, Ärger, Zorn, böse Redensarten. Ja? Wie oft redet man böse oder abfällig über Menschen, wenn einem etwas geärgert hat, wenn jemand seine Erwartungen enttäuscht hat und so weiter. Ja? Begierde, Habsucht, solche Dinge sollen wir ablegen, denn sie passen nicht zu dem Leben, das wir aus Gnade empfangen haben. Hässliche Redensarten aus eurem Mund. Ja. In Epheser 4 heißt es auch, aus eurem Mund komme kein verdorbenes Wort. Wisst ihr, der Mund, der gewürdigt ist, Gott zu loben und Gott anzubeten, der sollte nicht hässliches, böses reden. Ja, das ist, denke ich, auch eine Sache, da sollten wir immer wieder mal drüber nachdenken. Das ist oftmals so, dass Christen achtlos schmutzige Worte in den Mund nehmen, verächtliche, boshafte Worte. Und das sollte bei uns nicht so sein. Wir sind berufen, Priester zu sein, fürbittende Priester, und die sollten nicht böse und abfällig über andere reden. Paulus zeigt noch einmal, der Grund ist unsere Stellung, die wir in Christus bekommen haben. Er sagt nicht, wie es in manchen Übersetzungen heißt, ihr müsst selber den alten Menschen ausziehen mit seinen Handlungen und den neuen anziehen, sondern er sagt eigentlich, das ist ein für alle Mal passiert bei der Wiedergeburt. Ja? Da ist der alte Mensch ausgezogen worden. Wir sind nicht mehr Sünder. Die Bibel redet nirgends davon, dass ein Gläubiger in Christus noch ein Sünder sei. Wohl, dass er noch sündigen kann und noch sündigt, aber ist kein Sünder mehr. Vom Wesen her kein Rebell gegen Gott, sondern ist ein Kind Gottes geworden, ein Gerechter. Ja? Und jetzt sagt die Bibel, dann lebe auch wie ein Gerechter und nicht wie ein Sünder. Ja, das ist eigentlich genau der andere Argumentationsschluss. Ihr habt den alten Menschen ausgezogen, ihr habt den neuen Menschen angezogen. Das heißt, ich will es mal so versuchen zu erklären, der Geist des wiedergeborenen Menschen ist neu geworden. Das ist eigentlich auch das deutlichste Zeichen, dass ein Mensch wirklich wiedergeboren ist. Eines der deutlichsten Zeichen, dass er wirklich ein Verlangen danach hat, den Willen Gottes zu tun und heilig und gerecht zu leben. Der Sünder, auch der religiös angehauchte Sünder, hat dieses Verlangen letztlich nicht. Er wird immer gegenüber den Geboten Gottes so ein mürrisches Verhältnis haben wie dieser Knecht, der sagt, ich wusste, dass du ein harter Herr bist, dass du verlangst, wo du nichts gibst. Aber der Gerechte, der Wiedergeborene, das Kind Gottes, hat ein Verlangen danach, den Willen Gottes zu tun und heilig zu leben. Und der Geist ist erneuert. Was noch alt geblieben ist, ist der Leib, der Fleischesleib der Sünde. Unser Fleisch ist noch an uns, ja, und damit auch eben sündliche Begierden. Das ist die andere Sache. Und die Seele, das ist auch ganz interessant, ja, die ist eigentlich sozusagen zwischen dem erneuerten Geist und dem altgebliebenen Leib und Fleisch. Und wir müssen lernen, unser Seelenleben unter die Zucht des Heiligen Geistes zu bringen und letztlich von unserem erneuerten Geist leiten zu lassen, statt vom Fleisch. Ja, das ist so ein bisschen die Aufgabe, die auch das geistliche Wachstum eines Gläubigen betrifft. Ja, dass wir unsere Gedanken, unsere Gefühle, die Bibel sagt, gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi, ausrichten am Wort Gottes, im Glauben auch manchmal gegen unsere fleischlichen Gefühle handeln. Ja? Und interessanterweise, da kommt der Sieg. Wenn wir wirklich im Glauben und im Gehorsam gegen unsere Gefühle handeln, dann können sie uns nicht mehr diktieren und bestimmen. Ja? Aber das sind Dinge, da müssen wir eben damit rechnen. Gott hat das Entscheidende schon getan. Er hat mir den neuen Menschen gegeben, der ist praktisch nach dem Ebenbild von Christus geschaffen. Und in der Kraft dieses neuen Menschen kann ich auch anders leben als früher, als fleischlicher, als ich noch Sünder war. Und jetzt Vers 12 bis 17, die Beziehung unter den Gläubigen. Also, dass wir Christus angehören, hat auch Auswirkungen für die Gemeinde Gottes. Auch da ist es ja so, dass nicht alles automatisch so verläuft, wie es eigentlich sein sollte. Ja? Es sollte eigentlich so sein, dass wir alle den Herrn Jesus lieb haben, dass seine Liebe uns erfüllt und dass wir untereinander eine wunderbare, beständige und tiefgehende Liebe haben. In der Praxis ist aber so, dass wir alle irgendwo unser Fleisch noch an uns haben und dass deswegen man sich immer wieder auch am anderen stößt, dass man den anderen missversteht, dass man egoistisch und eigensüchtig, hochmütig handelt und dass deswegen die Gemeinschaft unter den Gläubigen nie so ideal ist, wie man es sich wünschen würde. Ja? Das sind auch Lektionen Gottes mit drin. Ja? Gott will uns ja durch den anderen auch schleifen und zubereiten. Deswegen lässt Gott auch zu, dass manchmal wir mit schwierigen Gläubigen zusammengestellt werden. Ja? Daran dürfen wir etwas lernen. Davon lesen wir im Vers 12 folgende. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Also, wie kann Gemeinschaft unter den Gläubigen gelingen und so werden, wie Gott es möchte? Wir brauchen dazu erst einmal Erbarmen, Freundlichkeit oder Güte, Demut und Sanftmut. Das Grundproblem in unseren Beziehungen untereinander ist unser stolzes, ungebrochenes Ich. Unsere Selbstgerechtigkeit. Wir sehen die Fehler und Sünden der anderen mit einem Vergrößerungsglas und unsere eigenen Fehler und Sünden sehen wir meistens mit einem starken Verkleinerungsglas. Und das bedeutet, dass wir letztlich denken, wie kann derjenige mir nur so etwas antun? Und wenn wir wüssten, was wir dem Herrn immer wieder antun und auch anderen und unsere Selbstgerechtigkeit im Licht Gottes zerschmelzen würde, dann würden wir auch das empfangen können, was Paulus hier nennt, nämlich herzliches Erbarmen. Dann weiß ich, Gott ist so geduldig und barmherzig mit mir. Er muss mich ertragen, er vergibt mir immer wieder neu. Und dann darf ich auch dem anderen vergeben, ihn ertragen mit Geduld. Das ist so wichtig. Letztlich eben ist, dass wir viel von uns selber halten, unsere verborgene, fromm getarnte Selbstgerechtigkeit oft das ganz große Problem, wenn wir in der Beziehung mit anderen sind. leben. Und noch etwas ist hier klar. Es wird hier nicht gesagt, lass es einfach nur aus dir herausströmen, obwohl die Bibel auch sagt, die Liebe Christi ist eigentlich in unsere Herzen ausgegossen. Ja? Aber es heißt ganz klar, ziehe an. Das bedeutet, wir müssen uns bewusst dazu entscheiden, barmherzig zu sein, gütig zu sein, langmütig zu sein. Ja? Wir müssen uns entscheiden, folgen wir dem Fleisch oder dem Geist? Ja? Wir folgen nicht aus Natur sofort dem Geist, sondern wir müssen diese Entscheidung treffen. Wir müssen ganz bewusst sagen, ich will meinem Bruder vergeben. Ich will ihn ertragen. Ich will sanftmütig sein und barmherzig zu ihm. Ja? Das ist eine ganz bewusste geistliche Entscheidung vor Gott. Und dann gibt mir Gott es auch. Ja? Wenn ich es aber gar nicht will, wenn ich mich fleischlich verhalte, dann muss ich auch die negativen, zerstörerischen Folgen einer solchen fleischlichen Haltung in meinem eigenen Leben ernten. Das muss man auch sehen. Ja, wir brauchen also Güte und Demut und Sanftmut und Langmut. Ertragt einander und vergebt einander. Das ist so realistisch und nüchtern. Aber wenn man in der Praxis guckt, ist es genau so richtig. Ja? Das muss die Basis sein, dass wir einander ertragen, auch wenn es manchmal schwierig ist, dass wir einander immer wieder vergeben. Und zwar so wie Christus uns. Und das muss uns groß sein. Was vergibt uns der Herr nicht alles? Ja? Wie geduldig ist er? Wie liebevoll? Und das sollte unser Ansporn sein, so auch unseren Brüdern und Schwestern gegenüber zu handeln. Wir gehören alle zu einem Leib. Und wenn wir so halten, dann kann auch der Friede Gottes in unseren Herzen regieren, uns leiten. Wenn wir im Unfrieden mit Brüdern und Schwestern leben, dann ist es sehr schwierig, dass wir innerlich diesen Frieden Gottes erfahren. Das ist also miteinander, denke ich, zusammenhängend. Und seid dankbar. Das bedeutet letztlich auch, dass wir eine Herzenshaltung, eine Grundhaltung der Dankbarkeit haben. Ja? Es bedeutet nicht nur, dass wir ab und zu für Dinge danken, wo wir, sagen wir mal, die Güte Gottes besonders erleben. Sondern hier ist die Rede davon, dass wir grundsätzlich dankbare Leute sind. Sagt alle Zeit Dank für alles. Das ist das Herausfordernde. Also auch für die Schwierigkeiten, auch für unsere Niederlagen, für die Demütigungen, die wir erleben müssen. Wenn wir lernen, auch dafür zu danken, weil wir die gütige, gnädige, erziehende Hand Gottes drin sehen, dann sind wir an der Stufe, da kann dann auch der Friede Gottes in unseren Herzen beständig bleiben. Ja? Oft ist es so, der ist dann da in der Zeit und dann komme ich in Rebellion und es murren und dann verliere ich den Frieden. Ja? Bis ich wieder Ja sage zu Gottes wegen, bis ich mich wieder beuge. Ja? Und das Ziel ist, dass wir beständig dankbar werden, dass wir eine beständige geistliche Haltung in unserem Leben bekommen. Ich lese noch Vers 16 und 17. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Eine ganz praktische Sache, wenn wir wirklich mitten auf der Erde leben und unser Herz im Himmel sein soll, dann geht es nicht durch irgendwelche mystische Erleuchtungen, sondern dazu ist es einfach nötig, dass das Wort, dass Christus reichlich in uns wohnt. Sprich, dass wir uns Zeit nehmen fürs Bibellesen. Ja? Dass wir uns Zeit nehmen, nicht nur 5 Minuten morgens geschwind, so ganz kurz, sondern mehr Zeit nehmen. Zum Nachsinnen über das Wort, zum Studieren des Wortes. Dass wir wirklich auch darüber beten und darüber anbeten, was uns wichtig geworden ist über den Herrn Jesus. Diese Dinge sind, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass wir immer wieder versuchen, auch in einem Alltag die Bibel, das Wort des Christus mit hineinzunehmen und reichlich in uns wohnen zu lassen. Das kann man vielleicht auch mal machen. So habe ich es früher auch gemacht, in der Arbeitspause einfach das Mittagessen etwas abkürzen und sich dann noch ein bisschen Zeit nehmen, irgendwo mit der Bibel sich hinzusetzen. Also wo ein Wille ist, da ist auch in den allermeisten Fällen ein Weg, dass wir nicht nur morgens und nicht nur ganz kurz, sondern auch etwas länger und immer wieder am Tag uns Zeit nehmen für die Bibel und darüber stille werden. Das, denke ich, trägt mit dazu bei, dass unsere Herzen ausgerichtet bleiben auf den Herrn Jesus und nicht abgelenkt werden von allen möglichen anderen Dingen. Und der Vers 17, das ist auch ganz interessant eigentlich, ist eigentlich eine ganz schöne Führung, einfach auch ein Wegzeiger, wie wir als Christen Führung bekommen in Dingen, die jetzt nicht in der Bibel stehen. Die Bibel ist ja kein Gesetzbuch. In der Bibel steht nicht drin, du sollst nicht fernsehen, du sollst nicht das tun, du sollst nicht jenes tun, sondern die Bibel zeigt uns geistliche Grundhaltung, geistliche Grundlinien und wir müssen selber die Anwendung daraus machen. Was ist in meinem Leben Gottes Wille und was nicht? Aber hier finden wir einen Grundsatz: Was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Das heißt eigentlich so, dass der Herr Jesus seine Unterschrift drunter setzen kann. Ja? Dass es wirklich ein Auftrag des Herrn ist, der ausdrückliche Wille des Herrn Jesus. Ja? Also die Frage ist, das, was ich da tun will, kann ich das wirklich im Namen des Herrn Jesus tun? Ja? Empfinde ich, dass der Herr mir dafür einen Auftrag gibt, dass er das wirklich will, dass ich das tue? Ja? Und die andere Sache ist, kann ich wirklich Gott, dem Vater, danken dafür, für das, was ich da tue? Oder weiß ich ganz genau, das ist etwas, da will ich gar nicht, dass Gott so genau hinguckt, geschweige denn, dass ich ihm aufrichtigen Herzens danken kann. Ich meine, diese Richtschnur funktioniert nur bei Menschen, die noch ein waches und sensibles geistliches Gewissen haben. Es gibt manche, die nennen sich Christen, die sagen, ach, mit Jesus kann ich in die Disco gehen und Kinofilme, Horrorfilme angucken, ich kann alles mit meinem Kumpel. Ja? Aber das ist der falsche Jesus, ihr Lieben. Das ist ein grauenvoller Trugschluss, wenn die Menschen meinen, ein Sündenleben führen zu können und ihr Jesus segnet es alles ab, wie sie meinen. Ja? Sondern wenn wir den wahren Herrn erkannt haben und in der Furcht des Herrn leben, dann kann uns dieses Wort sehr wohl eine Hilfe sein, zu entscheiden, soll ich das tun oder lassen. Ja? Kann ich es im Namen des Herrn tun? Kann ich Gott dafür danken? Und nun kommen wir im letzten Abschnitt zu dem ganz praktischen Alltagskreisen. Da heißt es, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet. Denn ihr dient Christus, dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Also hier auf der Erde sind wir in Beziehungen hineingestellt, sind in Ordnungen hineingestellt, sind in Aufgaben hineingestellt, die Mühe, Arbeit, Reibungen verursachen. Ja? Auch eine Ehe, es wurde ja gestern wieder eine geschlossen, ist eine wunderbare Gemeinschaft in Liebe und es ist aber auch eine Gemeinschaft des Dienstes, der alltäglichen Arbeit und es gibt dort Reibungen. Wissen wir alle, ja? Gott hat Ordnungen gesetzt für die Ehe, dass der Mann das Haupt sein soll und die Frau die Gehilfin, die sich unterordnet. Und es ist interessant, hier in diesem Wort wird genau das angesprochen, was jeweils unserem Fleisch Mühe macht. Den Frauen wird gesagt, ordnet euch unter. Ja? Der Mensch ist ja ein geborener Rebell. Ja? Sein Motto lautet, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und deswegen ist der Mensch von Natur aus antiautoritär und rebellisch. Das muss man ihm nicht erst beibringen. Das andere müssen wir lernen. Unterordnung aus Liebe zum Herrn. Ja? Dann werden die Beziehungen lieblich. Und für die Männer, die haben Schwierigkeiten mit der Liebe. Und zwar mit der Liebe von Epheser 5, mit dieser selbstlosen, gebenden Liebe. Das ist eine sehr, sehr schwierige, herausfordernde Aufgabe, die uns Männern da gestellt ist, unsere Frauen, unsere Kinder mit der Liebe Jesu Christi zu lieben. Und genau das spricht das Wort an, unsere Schwachpunkte, und mahnt uns, darauf zu achten und das zu lernen. Die Kinder sollen gehorsam sein den Eltern. Ja, da gibt es auch täglich an der Front Spannungen und Schwierigkeiten damit. Ja? Und es ist schade, dass so viele Kinder nicht sehen, das ist der Weg des Segens und des Guten. Ich war früher ein totaler Rebell. antiautoritäre Bewegung in den 60er Jahren. Ich habe meinem Vater absolut widersprochen und in allem genau das Gegenteil gemacht, mehr oder weniger, was mein Vater gewollt hat. Ja. Und ich habe dann als Christ wirklich im Alter von 30 Jahren erfahren müssen, ich habe ganz schwerwiegende Defizite gehabt in meiner Persönlichkeit, in meinem Leben. Warum? Weil Gott will, dass die Kinder lernen durch Unterordnung und dadurch, dass sie sich auch positiv identifizieren mit ihren Eltern. Ja? Dadurch wachsen sie zu gesunden Persönlichkeiten heran. Jemand, der sich verweigert, den Gehorsam verweigert, verliert Segen von Gott. Ja? Wir lernen erst dadurch, dass wir uns jemand anderem unterordnen, bis wir selber urteilsfähig sind. Der Teufel redet jungen, unreifen Kindern und Jugendlichen ein, mach dein eigenes Ding, acht nicht auf deine Eltern, ja? Weil die Eltern haben schon Lebenserfahrung, die könnten warnen. Der Teufel sagt, mach das selber so, wie du willst. Und dann erst viel zu spät merken die Menschen, wenn sie betrogen worden sind, ja, Moment mal, diese Versprechungen von Glück und Selbstbefriedigung und Drogen als dem Einstieg in das Herrliche, das ist ja alles nicht wahr, das führt ja alles zu Elend. Ich bin jetzt gefangen, ich bin betrogen, dann ist es zu spät. Ja? Deswegen, Gott hat es gut gemacht, dass er reifere Menschen, die schon Lebenserfahrung haben, über die Kinder gesetzt hat. Und es ist ein Segen, wenn Kinder sich unterordnen und gehorchen. Aber oftmals muss man das erst schmerzlich im eigenen Leben erfahren. Gottes Ordnungen sind gut. Knechte und Herren, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, können wir heute sagen. Auch da gilt, wir sind berufen zu dienen, wir sollen es aufrichtig tun. Das ist ja überhaupt eine ganz schöne Sache, gilt auch für die Hausfrauen und Mütter, für uns alle. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Ich denke auch gerade für Mütter, die oft viel Mühe haben und von den Kindern manchmal zeitenweise recht wenig Dank und positives Echo ernten, ja. Wir tun es für den Herrn. Er gibt uns auch den Lohn. Er erkennt auch die Mühe und Arbeit an, die kein Mensch sieht. Ja? Wo jemand anders sagt, oh, das machen die bestimmt mit links. Ja? Und dann sagen die Betroffenen, oh, wenn du wüsstest, wie viel Mühe mir das macht und wie viel das kostet. Aber Gott sieht diese Dinge und Gott gibt Lohn und Anerkennung. Wir werden zum Lohn das Erbe empfangen. Ihr dient Christus dem Herrn. Das gilt in allen Umständen. Und wenn wir diese Sicht haben, dann können wir zum Beispiel auch als Arbeitnehmer vorbildlich sein, freudig die Aufgaben erfüllen, die uns unsere Chefs vorgeben, dankbar und froh sein, wo andere murren und ächzen über angeblichen oder tatsächlichen Lasten. Es gibt ja auch wirklich schwierige Situationen im Beruf. Aber wir sollten anders sein. Wir sollten zu erkennen geben, wir dienen nicht den Menschen, sondern wir dienen dem Herrn und es ist ein Vorrecht. Ja. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Und dann kommt Freude in unser Leben in der Nachfolge und auch die Kraft des Herrn, die Kraft des Heiligen Geistes wird sichtbar und wir können in all unserer Schwachheit ein Zeugnis für den Herrn Jesus sein. Ja, ich hoffe, dieser Abschnitt hat uns alle ermutigt. Ermutigt, auf den Herrn neu zu blicken, mit dem Herrn Jesus neu zu rechnen, auch unsere Stellung in Christus neu uns vor Augen zu führen und danach zu leben. Jeder weiß, wo bei ihm die Schwachpunkte und die Herausforderungen liegen. Möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir die Dinge ablegen, die wir ablegen sollen, die Dinge anziehen, die wir anziehen sollen und dass wir wirklich nach dem trachten, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Amen.